Es ist ein Phänomen, das man bei Paaren immer wieder beobachten kann, dass sie sich überraschend ähnlich sehen. Woher kommt das? Wenn man in einem Park einem Herrchen mit einem Hund begegnet, das kann einem schon mal ein Lachen entlocken, wenn die beiden sich verblüffend ähnlich sehen. Doch suchen wir nicht nur unser Haustier, sondern auch unseren Partner nach ähnlichen Gesichtszügen aus? Forscher meinen, das herausgefunden zu haben, dass wir uns häufig in Menschen verlieben, deren Gesichtszüge ähnlich sind wie den unseren. Ein Kriterium, das uns selber nicht bewusst ist, aber ein ähnliches Aussehen, das wirkt vertrauenserweckend und sympathisch. So die Forscher. Und tatsächlich scheinen sich Paare in den Jahren immer ähnlicher zu werden. Und eine weitere wissenschaftliche Erkenntnis einer Untersuchung ist, Wissenschaft ist ja immer, das legitimiert ja alles, ne? Wenn ich sage wissenschaftliche Untersuchung, das ist klar, ne? Okay. dass insbesondere Partner, die ihre Beziehung als glücklich bezeichnen, sich ganz besonders ähnlich sehen, so eine ganz besonders auffällige Ähnlichkeit aufwiesen. Und dafür lieferten die Forscher auch eine sehr schöne Erklärung. Bei Menschen, die viel miteinander lachen, entwickeln sich über die Zeit eine ähnliche Art von Lachfalten. Also von daher, schaut euch nochmal an. Ja, das Thema der heutigen Predigt lautet Gemeinschaft verändert. Was ist eigentlich Gemeinschaft? Ich denke, wir können von Gemeinschaft sprechen, wenn Lebewesen aufeinander Bezug nehmen und sich austauschen. Kann man mit einer Blume Gemeinschaft haben? Ich weiß nicht so recht. Es mag da Wechselwirkungen geben. Kann man mit einem Hund Gemeinschaft haben? Ich denke schon. Sonst springen mir jetzt gleich alle Hundebesitzer aufs Dach, wenn ich das sage, dass das nicht so ist. Nee, ich denke schon. Kann man mit jemandem Gemeinschaft haben, der räumlich gar nicht anwesend ist? Ja, auf jeden Fall. Beim Telefonieren zum Beispiel oder auch wenn man aneinander denkt. Kann man mit einem Gott Gemeinschaft haben? Ja, das kann man, wenn es ein lebendiger Gott ist. Wenn es der Gott ist, von dem, ja, der uns gemacht hat, von dem es im Psalm 100 heißt, erkennet, dass der Herr Gott ist, er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Und er hat uns gemacht, weil er sich in uns abbilden wollte. Nicht als ein Spiegelbild, sondern als ein Gegenüber, als eine Person, mit der er Gemeinschaft haben kann. So ein Spiegel ist ja eine tolle Sache. Ich sag mal, wir schauen uns alle gerne im Spiegel an. Ich gehe ja leidenschaftlich gerne ins Fitnessstudio und da gibt es unheimlich viele Spiegel. Und in der Umkleidekabine gibt es auch unheimlich viele Spiegel. Das ist kein Zufall. Da kann man sich dann beobachten, wie man seine Übungen macht mit schmerzverzerrtem Gesicht. Aber ganz ehrlich, ich würde nicht so weit gehen, dass man Gemeinschaft mit seinem Spiegelbild haben kann. Da passiert dann doch, ja, ich würde sagen, es ist auf die Dauer etwas langweilig und es passiert dann doch wenig Unerwartetes. Wir sind nicht Gottes Spiegelbild, sondern nach seinem Bilde geschaffen als sein Gegenüber, als eine Person, die selbstständig denkt und in der Lage ist, eigene Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir von Gemeinschaft mit Gott sprechen, dann sind wir ganz nah dran am Sinn unseres Lebens. Wenn wir über Sinn sprechen, dann ist es ja, also der Sinn von etwas, der hängt ja immer davon ab, was der sich dabei gedacht hat, der es gemacht hat. Der Sinn einer Käsereibe beispielsweise, der liegt darin, Käse zu reiben, ist ja ganz einfach. Ja? Sinn des Lebens ist ja immer so klassischerweise, wenn sich Leute über Sinn des Lebens unterhalten, naja, das weiß ja keiner so und dann hat aber trotzdem so jeder seine Theorie. Aber wenn es der Sinn ist oder wenn Gott uns gemacht hat, als Gegenüber, um ein Gegenüber zu haben, was ist dann der Sinn unseres Lebens? Sein Gegenüber zu sein, ist ganz einfach. Ja, wir Christen haben da eine Antwort in so einem Gespräch. Ja, der Sinn unseres Lebens ist, gegenüber Gottes zu sein. Aber sind wir das nicht automatisch? Kann man sich Gott denn überhaupt entziehen? Ja, man kann. Der Mensch hat es auch getan. Der paradiesische Urzustand, der war tatsächlich so, dass es da gar keine Alternative gab. Ja, Gott hat den Menschen geschaffen, Gott war auch da, ja, waren beide irgendwie da im Garten und ja, die waren einfach zusammen. Das war per Definition, es gab keine Alternative. Der Mensch hat sich So, das ist jetzt hier der Urzustand, ja? Das ist Gott übrigens in dem Vergleich. Und das ist der Mensch. Ja, der paradiesische Urzustand war so. Ja? Gott war da, alles ganz einfach. Und der Mensch hat sich entschieden, indem er von diesem Baum der Erkenntnis des Bösen und Guten gegessen hat, hat er sich von Gott abgewandt. Und genau damit, mit diesem Essen von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, ist eine Alternative entstanden. Die gab es vorher nicht. Eine Alternative, und zwar sich Gott abzuwenden, also sich Gott zuzuwenden, sich Gott abzuwenden oder sich auch dem Bösen zuzuwenden. Diese Unterscheidung von Gut und Böse, die gab es vorher nicht. Die kam erst in diesem Moment in unsere Menschheitsgeschichte. Ich habe jetzt schon zweimal eine Woche mit meinem Sohn David einen wunderschönen Urlaub verbracht. Ich würde sagen, ist so ein kleines Stück Paradies für mich auf Erden hier. Das ist ein Blockhaus, das am Ruhrsee auf einer wunderschönen Anlage, so ein richtig rustikales Blockhaus, gefällt mir als Förster natürlich, aber innen drin auch sehr luxuriös, also ist jetzt nicht so ein Survival-Ding. Und da haben wir eben eine gemeinsame Zeit verbracht, und was ich dazu sagen muss, mit meinem Sohn David fällt mir das unheimlich leicht, einfach nur zusammen zu sein. Also wir sind sehr ähnlich. Also da, ich muss kein Programm machen für ihn und so. Wir sind beide Fußball-Junkies. Also irgendwie, wir machen ähnliche Dinge gerne. Also das war schon wirklich eine traumhafte Zeit, die wir da jeweils zusammen hatten. Und ich habe mich insbesondere auf den ersten, aber auf den zweiten dann genauso, habe ich mich unheimlich gefreut. Ich hatte eine unheimliche Vorfreude auf diese Zeit, habe gehofft, dass da nichts dazwischen kommt. Das ist so, ja, war irgendwie was ganz Besonderes. Und Gott spricht mich an einer Stelle an und sagt mir: Pass auf, Arthur, so wie du dich freust auf diese Zeit mit deinem Sohn, mit ihm Gemeinschaft zu haben, einfach zusammen zu sein, ist gar nicht mal so groß Programm zu haben, so freue ich mich auch, mit dir zusammen zu sein. Mit dir einfach Gemeinschaft zu haben. Und das hat mich echt gepackt. Das hat mich echt berührt, weil ich mich so extrem gefreut habe. Und Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Oft denken wir, was ist es für eine Gnade und für ein Privileg, mit Gott zusammen zu sein. Und das ist es ja auch. Aber wir nehmen vielleicht nicht immer im gleichen Maße wahr, dass Gott sich genauso nach uns sehnt, nach Gemeinschaft mit uns. Vielleicht sogar noch mehr. Ja, er möchte in einer vertrauten Beziehung mit uns, mit seinen Kindern leben. Welcher Vater möchte das nicht? Und wir können Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir uns ihm zuwenden. Ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott zu führen, in der Gegenwart Gottes zu führen, bedeutet, ein Gott zugewandtes Leben zu führen, sich Gott zuzuwenden und ihm zugewandt zu bleiben. Wenn wir das zum allerersten Mal tun und auf der Grundlage dessen, dass Jesus für unsere Krankheit und für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, nennt man diesen Prozess auch Bekehrung. Ist ja an dieser Stelle auch ganz anschaulich. Unsere menschliche Natur hingegen, die will oft etwas ganz anderes. Die will sich wegdrehen von Gott, die will sich abkehren, die will eigene Wege gehen. Ja, das ist etwas, was in uns ist. Und was macht Gott dann? Gott beginnt dann aktiv, diese Gemeinschaft mit uns wieder zu suchen. Er beginnt aktiv, diese Gemeinschaft zu suchen. Man könnte die ganze Bibel auch verstehen als die große Suche Gottes nach den Menschen. Das fing schon im Paradies an. Wo bist du, Adam? Adam versteckt sich. Dann geht es weiter mit Kain. Ja, Kains Brudermord. Gott versieht Kain mit einem ganz besonderen Schutz, dass er besonders geschützt ist. Diesem Kainsmal. Ja, wieder wegdrehen. Es geht weiter. Ich darf jetzt hier nichts vergessen. Genau, Gott baut ein gigantisches Rettungsboot durch Noah. Ja. Nee, so. Gott baut ein gigantisches Rettungsboot durch Noah. Gott schließt einen Bund mit Abraham. dem Stammvater unseres Glaubens. Ja. Der Mensch dreht sich weg und so weiter und so weiter. Gott gibt ein gutes, ein umfangreiches Gesetz. Ja, der Mensch dreht sich ab. Gott gibt ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ja, dreht sich ab. Er gibt Führung durch Richter, durch Propheten, durch Könige. Er gibt uns Weisung durch Propheten. Der Mensch dreht sich ab. Er führt sein Volk in die Gefangenschaft, um sie zur Besinnung zu bringen. Der Mensch dreht sich ab. Und dann passiert etwas ganz Außergewöhnliches. Gott wird Mensch und begegnet uns von Mensch zu Mensch. Das ist sozusagen das große Finale der Suche Gottes nach uns Menschen. Und wenn wir dieses Finale gewinnen wollen, dann müssen wir genau auf dieses Angebot einsteigen. Dann müssen wir genau dazu Ja sagen. Und wenn wir das tun, wenn wir uns Gott zuwenden und wenn wir ihm zugewandt leben, dann werden wir verändert. Dann werden wir ihm ähnlicher. In 2. Korinther 3,18 wird das auf eine sehr anschauliche und bildhafte Art und Weise dargestellt. Da heißt es: Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der Geist ist, so wie Vera vorhin auch gesagt hat. Wo sind eigentlich die ganzen Jugendlichen? Sind Jugendliche unter uns? Ich hätte vielleicht nicht den Fehler machen sollen, gestern in den Chat. Ah, Enrico, hi, das ist mein Mann. Ich hätte vielleicht nicht den Fehler machen sollen, in den Chat schreiben sollen, dass ich predige. Okay. Ja, Veränderung. Wir werden verändert in sein Bild. Und da ist er wieder, der Spiegel. Aber nicht mit unserem Spiegelbild, sondern wir sehen in diesem Spiegel wie ein dunkles Bild. Wir erkennen noch nicht das Ganze, aber wir schauen seine Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit färbt dann auf uns ab, wenn wir diese Zeiten der Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir ihm zugewandt sind, wenn wir ihm zugewandt leben. Diese Herrlichkeit färbt auf uns ab, sodass wir wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Der Ursprung aller Veränderung zum Guten kommt von Gott, dem Vater des Lichts. Aber wir werden auch durch Menschen geprägt und verändert. In der Bibel finden wir den Einzelgläubigen nicht, wohl aber die Gemeinschaft der Gläubigen. Bei mir selber war es so, dass ich nicht unmittelbar durch einen Menschen zum Glauben gekommen bin, sondern dadurch, dass ich das Wort Gottes, die Bibel, aufgeschlagen habe und schier von einem Blitz getroffen wurde und in dem Moment genau wusste, dass das alles wahr ist, dass das alles stimmt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass die Wunder Wunder waren und das ganze Ding. Und ich dachte eigentlich so, okay, jetzt kenne ich Gott, ich habe hier ein mächtiges Handbuch und jetzt ziehen wir das durch, Gott und ich. Mit diesem starken Partner an meiner Seite kann ich jetzt mein Leben bestehen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt tatsächlich nichts von all den vielen, vielen, vielen Geschwistern, mit denen Gott mich beschenken will und mich schon beschenkt hat. Weiß jemand, wie viele Farben es gibt? Jemand? Unendlich viele. Es gibt theoretisch unendlich viele. Praktisch sieht das für uns Menschen etwas anders aus, weil wir nur in der Lage sind, eben durch unsere Wahrnehmung 350.000 Farben zu unterscheiden. Ich möchte mal wissen, wer das gemessen hat, aber okay. Aber ich habe so recherchiert. 350.000 Farben ist der Mensch in der Lage zu unterscheiden. Aber es gibt da eigentlich keine Grenze. Gott will uns gebrauchen, dass wir uns gegenseitig prägen, dass wir uns gegenseitig verändern. Wir dürfen voneinander lernen und in dem anderen eine ganz bestimmte Farbe von Gottes Herrlichkeit, eine ganz bestimmte Facette von seinem Licht wahrnehmen. Es ist eine tolle Art und Weise, mal so aufeinander zuzugehen, zu schauen. Ich möchte mal schauen, Petra, was dein Farbton ist, der Herrlichkeit Gottes in dir. Und ich gehe in so ein Gespräch rein oder in so eine Begegnung rein. Ich möchte das genießen, diesen Farbton, den Gott dir gegeben hat. Aber das ist, Aber das ist auch kein Automatismus. Das ist auch umkämpft. Wir haben da auch wiederum einen Entscheidungsspielraum. Wir können uns auch verletzen und einander fertig machen. Denkt doch mal zurück an die Menschen, die Gott, ja, die für euch wichtig geworden sind, mit denen Gott einfach euer Leben geprägt hat, die euch wichtig geworden sind, ob sie nun gläubig waren oder nicht. Ich denke natürlich da an meine Eltern, an einen Chemieprofessor, den ich in guter Erinnerung habe, an meinen Studenten für Christusleiter und viele andere mehr, die mir etwas mitgegeben haben, die mich fasziniert haben, die mich geprägt haben. Und wer ist das heute in deinem Leben? Welche Gemeinschaft tut dir gut? Umgib dich mit Menschen, von denen du etwas lernen kannst und willst. Du willst besser werden im Schach? Spiel mit Menschen, die besser spielen als du. Sag mal, Olli, hättest du noch mal Zeit irgendwie demnächst? Du willst im Glauben wachsen, umgib dich mit Menschen, die weiter sind im Glauben als du. Du bist von der Persönlichkeit eines Menschen in deinem Umfeld fasziniert? Ja, verbringe Zeit mit ihm und etwas von dieser Persönlichkeit wird auf dich abfärben. Aber sei dir auch bewusst, dass Gott dich gebraucht, dass er dich gebrauchen will, andere Menschen zu prägen und zu verändern. Von unserem Leib gehen Ströme lebendigen Wassers aus, wenn wir mit dem Strom des Lebens verbunden sind. Und dann macht es einen Unterschied, ob du einen Raum betrittst oder nicht, ob du bei einer Party dabei bist oder nicht, ob du in den Gottesdienst gehst oder nicht. Mit jedem, der nicht in den Gottesdienst geht, fehlt uns so eine Farbnuance. Ja, fällt vielleicht nicht so großartig auf, so. Ja, wir haben immer noch das weiße Licht, ja, die Summe aller Farben, aber trotzdem fehlt es. Umgib dich mit Menschen, die dir etwas da voraus haben und sei du auch selber jemand, der andere Menschen prägt, so wie Gott dich geprägt hat, damit davon etwas abfärbt. Aber wie prägt uns Gott? Wie funktioniert das mit dem Spiegel? Vielleicht gehst du heute nach Hause und denkst, ja, lass mal Gemeinschaft mit Gott haben. Aber wie geht das? Zuallererst und ganz einfach, nimm die Bibel und schlag sie auf. Lies im Wort Gottes mit empfangendem Herzen. Das Lesen oder Hören in der Bibel ist eine wunderbare Krafterfahrung, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist und ist ein Richter der Gedanken unserer Sinne des Herzens. Hebräer 4:12. Meinst du nicht, dass es dich verändert, wenn du etwas Lebendiges und Kräftiges in dich aufnimmst, das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert? Meinst du nicht, dass es dich verändert, wenn du Feuer in dich aufnimmst oder einen Hammer, der Felsen zerschmeißt, so wie es an anderer Stelle vom Wort Gottes heißt? Jesus hat einmal mit durchaus provozierender Wirkung gesagt, dass wir sein Fleisch essen und sein Blut trinken sollen, sodass wir Leben in uns haben und wir mit ihm verbunden bleiben. Wenn wir das Wort Gottes in uns aufnehmen, dann nehmen wir Jesus in uns auf und wir werden in sein Bild verwandelt. Das ist unsere grundlegende Berufung als Christen, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Und nach Römer 8:29 ist es unsere Bestimmung, ihm gleich zu werden oder ihm gleich zu sein, dass Christus der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass uns nichts mehr verändert, als Gemeinschaft mit dem Wort Gottes zu haben und auch durch nichts anderes mehr Veränderung herbeigeführt wird. Zudem gibt es nach Psalm 119:103 nichts Köstlicheres, als das Wort Gottes zu sich zu nehmen. Weiß jemand, was da steht? Psalm 119:103? Nein? Ja, ich höre es. Genau. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Mach doch mal vielleicht ganz kurz die Augen zu. Nur ganz kurz. Ich mache nichts Schlimmes. Ja? Stellt euch mal einen Löffel, einen Esslöffel voll mit Honig vor. Und jetzt Schiebt ihr euch den mal so in den Mund? Krass, oder? Okay, jetzt, Moment, jetzt. Gott sagt, oder in Psalm 119, 103 steht, dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Süßer als süß. Ja, ich möchte das nicht machen mit dem Honig. Ich musste das früher immer machen, wenn ich Husten hatte. Ich denke, wir tun uns alle leicht damit, ich behaupte das jetzt einfach mal, einen Film zu gucken. Ja, so einen schönen Spielfilm im Kino oder zu Hause. Oder ein Fußballspiel zu gucken. Letzteres fällt mir sogar extrem leicht. Aber wann haben wir uns zuletzt 90 Minuten oder 90 Minuten Gemeinschaft gehabt mit dem Wort Gottes? Wann haben wir uns dafür Zeit genommen, mal ausgedehnt, wirklich Gemeinschaft zu haben? Du möchtest Jesus ähnlicher werden? Dann empfehle ich dir, isst ihn zum Frühstück, zum Lunch und zum Abendbrot. Lass das Wort Christi reichlich in deinem Leben wohnen. In Römer 12, 2 werden wir aufgefordert, uns zu ändern durch die Erneuerung unseres Sinnes. Das passiert nicht nur dadurch, dass wir die Losungen lesen, sondern dadurch, dass wir uns täglich sättigen mit dem Wort Gottes. Ganz ehrlich, wie wollen wir wachsen, wenn wir täglich ein Knäckebrot zu uns nehmen? Daneben können wir natürlich, übernatürlich, immer und überall mit Gott Gemeinschaft haben, ob wir arbeiten oder ob wir zu Jesu Füßen sitzen. Dora Rappert, eine Schweizer Missionarin und evangelische Kirchenlieddichterin, hat das mal sehr schön formuliert. Das würde ich euch gerne vorlesen. Sehnst du dich nach Heiligung, liebes Gotteskind? Möchtest du gern verklärt werden in Jesu Bild? Möchtest du etwas an dir tragen von dem stillen, schönen Leuchten, das ein Abglanz ist von Jesu Klarheit? Schaue unverwandt auf Jesus. Welche ihn ansehen, deren Angesicht wird strahlen. Suche stille Augenblicke zu seinen Füßen. Bleibe in seiner Nähe, auch unter der Arbeit und den Zerstreuungen des Tages. Halte deines Herzens Spiegel rein. Leuchte in mich hinein, du Himmelssonne. Fülle mich mit deinem Glanz und dann leuchte aus mir heraus zu deiner Ehre. Besser hätte ich es jetzt auch nicht sagen können. Bevor wir jetzt in die Aktionszeit gehen, möchte ich überleiten mit so ein paar, ich wollte einfach euch ein paar Dinge gerne mitgeben, die habe ich auf dem Herzen und ich schlage vor, ihr pickt euch einfach das raus, was für euch passt oder ja, das macht ihr ja sowieso. Ja, finde heraus, wie viel Wort Gottes dich täglich satt macht. Ja? Ich halte nichts davon zu sagen, man kann eh nicht genug beten und man kann eh nicht genug im Wort Gottes lesen. Das halte ich quasi für Quatsch. Natürlich kann man, irgendwann ist gut, ja, irgendwann ist man satt. Das wäre genauso sinnvoll, als wenn ich sagen würde, man kann eh nicht genug essen. Ja, ja, kann man sich vorstellen, wie der dann aussieht, wer das sagt. Nein, natürlich. Aber finde heraus, wie viel Wort Gottes dich satt macht. Liegt das in der Größenordnung von einem Kapitel, von zwei, von drei oder weniger? Rainer Bonke hat mal gesagt, dass er Christen kennt, die von einem Mal Halleluja sagen, eine Woche leben können. Das sind sozusagen Survival-Experten. Aber so ist nicht jeder von uns. Ja? Die meisten brauchen mehr zu essen. Außerdem nebenbei bemerkt, ist es mit dem geistlichen Magen so wie mit dem natürlichen. Je mehr wir ihn in Anspruch nehmen, desto mehr dehnt er sich aus oder er wird kleiner. Ja, genau. Ja, und dann, wenn wir das herausgefunden haben, zieh das durch. Plane diese Zeit mit dem Wort Gottes in deinen Tagesablauf ein. Nimm dir Zeit dafür, sonst wirst du keine Zeit dafür haben. Und bedenke dabei, dass nichts mehr, das ist etwas, was ich zumindest behaupte, dass nichts mehr Veränderung herbeiführt und nichts mehr dich auch verändert als das Wort Gottes. All das, was wir hier sehen, inklusive uns selber, ist durch Worte entstanden. Ich will euch da einfach nur mal ein bisschen sensibel machen für diese Dynamik, die in Worten steckt. Ja, alles, dieser ganze Planet, das Wasser, die Bäume, ist durch Worte entstanden, indem Gott es durch Worte ins Leben rief. Wenn wir das Wort Gottes lesen, hat das eine ungeheuerliche, kreative und schöpfere Kraft in unserem Leben. Das nächste ist, rechne mit Widerstand und schütze dich mit dem Blut Jesu. Ich bin jetzt schon eine ganze Zeit damit unterwegs, Menschen zu ermutigen, zu begleiten. Jetzt ja auch durch das Bibeltraining, ja jetzt auch nochmal ganz explizit, aber auch vorher schon. Und ich weiß, dass wenn wir uns das vornehmen, wenn wir da Schritte gehen, dass das Widerstand hervorruft. Wir brauchen da geistlichen Schutz. Ja, das kann anfangen mit, ich weiß nicht mehr, wo meine Bibel ist, bis hin, keine Ahnung, zu Albträumen. Das ist, das müssen wir einfach wissen. Ja? Das ist kein neutrales Ding. Wenn du dir das vornimmst, suche einen Verbündeten, der dich daran begleitet, der dich erinnern darf, der nachfragen und der dich ermutigen darf. Und für die jüngeren Menschen unter uns habe ich jetzt noch so eine Einladung. Und zwar haben wir beim Bibeltraining gemerkt, dass das, was wir da machen, was sich so herauskristallisiert hat, ja, man fängt ja mit irgendwas an und dann fängt es an, so sich zu verformen oder einfach, ja, man findet so seine Linie. Und wir haben gemerkt, dass da eigentlich die Zielgruppe noch mehr als die Jugendlichen eigentlich junge Erwachsene sind, die das dann wieder multiplizieren. Und deswegen an dieser Stelle einfach eine Einladung an alle jungen Erwachsenen, die das interessiert oder ja, die da in der Gemeinschaft da diesen Weg gehen wollen mit der Bibel, dazu zu kommen. Ja? Spricht mich einfach an. Aber wer ist jetzt ein junger Erwachsener? Genau. Ich würde sagen einfach, die sich so fühlen wie ein junger Erwachsener. Ja. Wo bin ich denn eigentlich? Da. Ja. Des Weiteren überlege dir doch mal, in welche Richtung du dich verändern willst und suche, wenn es passt, aus deinem Umfeld, ja, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte besser Fußball spielen, also ein Date mit Cristiano Ronaldo wird schwer. Aber wenn du irgendwie jemand aus deinem Umfeld hast, wo du sagst, okay, ja, das, etwas von dem hätte ich auch gerne. Ich habe jemanden in meinem Umfeld, den habe ich da auch im Sinn, schon vor der Predigtvorbereitung. Das ist echt ein Typ. Ich bin immer noch auf der Suche nach Fehlern, aber es ist schwer, die zu finden bei dem. Das Krasseste war, als ich dann letztens bei ihm im Garten stand, ja, der Garten picobello, ja, alles hier wunderbar. Und dann gucke ich da in sein Gartenhäuschen, da ist da alles aufgeräumt, ja, da liegt alles schön sortiert nebeneinander. Bitte? Nein. Das Ding ist, ich schaff's mitunter nicht mal in meinem Auto Ordnung zu halten. Und dieser Typ, der hat offensichtlich ein so hohes Maß an Selbstorganisation, ich will mehr Zeit mit ihm verbringen. Außerdem könnte ich dann vielleicht eher noch auf Fehler bei ihm stoßen. Der ist nicht mal ein Spießer, ehrlich nicht. Das ist alles top, aber naja. Also überleg dir doch mal, wer in deinem Umfeld da ist, wo du sagst, okay, von dem würde ich eigentlich noch gern mehr, dass da was von abfärbt auf mich. Ja, oder gibt es Menschen in deinem Umfeld, die du weiterbringen möchtest, ganz bewusst? Ja, vielleicht bist du in der Funktion eines Leiters oder hast einfach auf dem Herzen, einen Menschen zu fördern. Da brauchst du keinen 27-Punkte-Plan und auch nicht zuerst ein Handbuch für Menschenführung, sondern verbringe Zeit mit ihm. Ja, lade ihn zu dir nach Hause ein. Ja, guck zusammen Fußball oder was ihr auch sonst immer macht. Aber einfach, ja, es geht gar nicht immer darum, ja, über die Bibel zu sprechen, sondern einfach zusammen zu sein. Und das, was in dir ist, wird eh aus dir herausstrahlen und es wird ihn verändern.